Der Bundesgerichtshof kommt in Karlsruhe zusammen, das oberste Gericht in Deutschland. Und auf der Agenda steht ein Fall, der die nationale Sicherheit betreffen könnte. Es könnte sich sogar um eine neue Terrorzelle handeln. Und deshalb ist es ein Fall größter Dringlichkeit und der sehr ernst zu nehmen ist. Deshalb wurde das Gericht auch sehr schnell einberufen, denn das Verfahren darf auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden. Das Ermittlungsverfahren ist abgeschlossen und nun soll das Hauptverfahren starten, denn die Täter, die Verdächtigen, sind dem Gericht bereits bekannt. Sie üben großen Einfluss aus und sind dabei, Menschen große Anhängermassen zu rekrutieren. Und so wird ein Gerichtsdiener losgeschickt, um die Angeklagten zu holen. Die Köpfe der Bande wurden gefasst und so wartet man ganz gespannt auf diese Gerichtsverhandlung. Es ist Spannung im Saal, alle warten gespannt und plötzlich hört man laute Schritte im Flur. Ein Gerichtsdiener kommt reingestürmt, völlig außer Atem, völlig perplex und sagt: Die Angeklagten sind weg. Ihre Zelle ist leer. Sie sind geflohen. Niemand weiß wie, denn kein Wächter hat seinen Posten verlassen. Sie sind einfach verschwunden. Unruhe macht sich breit. Was für eine Blamage. Bei so einem ernstzunehmenden Fall so zu versagen, man wird sich die Mäuler über Deutschland zerreißen, wenn das in Deutschland passiert wäre. Aber genau diese Situation ist in Jerusalem passiert. Das ist dem Hohen Rat widerfahren. Der Hohe Rat ist das oberste Gericht in Jerusalem und er setzt sich zusammen aus dem Hohepriester, aus Sadduzäern und Pharisäern. Sadduzäer und Pharisäer sind nicht nur religiöse Gruppen, sondern sie hatten auch ein politisches Programm. So waren die Pharisäer die Partei des einfachen Volkes, der gemeinen Masse. Die Sadduzäer hingegen waren die Partei der Privilegierten. Sie haben sehr eng mit den Römern zusammengearbeitet und hatten ganz besondere Vorrechte und Privilegien auch selber. Und der Hohe Rat hatte primär zwei Aufgaben. Erstens sollten sie das politische und religiöse Alltagsgeschäft übernehmen. Also das, worauf die Römer keine Lust hatten, was so in Jerusalem passiert ist, das wurde auf den Hohen Rat abgewälzt. Das heißt, sie haben sich auch um juristische Alltagsgeschäfte gekümmert. Und die zweite Aufgabe war es, den Frieden zu wahren. Einerseits sollten sie die wahre Lehre, die Reinheit der Lehre bewahren. Sie mussten sich mit neuen Bewegungen auseinandersetzen und falsche Einflüsse abwehren. Aber sie sollten auch für den Frieden im Tempelbezirk sorgen und hatten dafür eigene Miliz und Soldaten. Denn wenn es zu viele Unruhen gab, zu viele Aufstände, dann würden die Römer wieder die Herrschaft übernehmen und die Juden wieder dominieren und ihnen ihre Freiheiten nehmen. Und deshalb war es ihnen ganz wichtig, für Frieden zu sorgen. Und davon lesen wir in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass Petrus und Johannes, ein Mann, der von Geburt auf gelähmt war, dass sie ihn heilen. Und plötzlich fangen sie an zu predigen und sagen, dieses Wunder haben nicht wir getan, sondern es war Jesus. Jesus lebt und er wirkt durch uns hier. Und natürlich sorgt es für Aufsehen und dem Hohen Rat gefiel das gar nicht. Sie haben die beiden gefangen genommen, sie haben ins Gefängnis gesetzt für eine Nacht. Und am nächsten Tag haben sie gemerkt, eigentlich können wir ihnen nichts anlasten. Dieser gelähmte Mann war stadtbekannt. Alle wussten, wo er gebettelt hat und plötzlich läuft er herum. Das Wunder ist unleugbar und so haben sie die beiden wieder freigelassen. Sie konnten ihnen nichts vorhalten. Und dann geht es weiter und davon hat Phil letzte Woche gepredigt, dass die Apostel noch mehr Wunder tun. Noch größere Wunder tun, noch eindringlicher von Jesus predigen. Und das macht die Sadduzäer und Pharisäer eifersüchtig. weil sie Apostel erschaffen, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu erreichen, weil sie bei dem Volk immer mehr Ansehen bekommen, weil ihre Anzahl von Tag zu Tag wächst und weil sie einzigartige Wunder tun. Und sie sehen in den Aposteln eine Konkurrenz, so wie sie es auch in Jesus getan haben. Und nun nehmen sie die Jünger wieder gefangen. Sie werden wieder inhaftiert. Doch dann, in der Nacht, erscheint ein Engel und er befreit die Männer. Und eigentlich könnte man sagen, jetzt haben die Männer doch ihre Lektion gelernt. Weil, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich bin jemand, wenn etwas schief läuft, wenn etwas sehr negativ läuft, dann lernt man eigentlich daraus. Dann versucht man, solche Situationen zu vermeiden. Ich weiß noch, als Kind hat meine Mutter immer gesagt, im Wohnzimmer soll kein Fußball gespielt werden. Und irgendwann kommt es dazu, man probiert es aus und es ist nur eine Frage der Zeit, dann schießt man eine Blume oder eine Vase kaputt und natürlich gibt es dann Ärger. Und in der Regel lernt man daraus, okay, es war nicht klug. Es hätte noch mehr kaputt gehen können. Oder wenn man geblitzt wird, dann lernt man in der Regel auch daraus. Ich möchte nicht ein zweites Knöllchen. Und in der Regel achtet man darauf, vorsichtiger zu fahren oder zumindest auf dieser Strecke vorsichtiger zu sein. Und das könnte man doch hier von den Aposteln erwarten. Sie predigen von Jesus und werden gefangen genommen. Dann machen sie weiter und werden schon wieder gefangen genommen. Eigentlich könnte man sagen, okay, sie sollten verstehen, wenn ich von Jesus predige, werde ich ständig ins Gefängnis geworfen. Aber der Engel, der sie frei macht, der sagt, jetzt, wo ihr frei seid, geht in den Tempel zurück und predigt. Predigt das Wort des Lebens. Predigt, dass Jesus lebt und das Leben für die Menschen bereithält. Und als der Hohe Rat morgens zusammenkommt, sie wollen die Apostel verhören, kommt der Gerichtsdiener und sagt, sie sind weg. Niemand weiß, wo sie sind. Und dann kommt ein anderer rein mit einem breiten Grinsen und sagt, hört mal, eure Angeklagten, die habe ich gesehen. Die sind im Tempel und die tun genau das Gegenteil von dem, was ihr gesagt habt. Sie predigen da. Und sofort wird eine Gruppe von Soldaten losgeschickt, um diese Männer zu verhaften. Und nun kann die Gerichtsverhandlung beginnen. Und wie jede übliche Gerichtsverhandlung beginnt es mit der Anklage. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 5, ab Vers 27. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der Hohepriester vor versammelten Rat zur Rede stellt. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Und mit diesem Namen meinen sie, Jesus als den Auferstandenen zu verkünden. Und was macht ihr? Ist die nächste Frage. Und das Spannende ist, im Griechischen ist dieser Widerspruch so schön betont. Das heißt, und trotzdem, wir haben es euch strengstens verboten und trotzdem ist ganz Jerusalem inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ich finde, das ist eine spannende Aussage. Der Hohe Rat distanziert sich davon. Sie sagen nicht von unserer Lehre, sondern es ist eure Lehre. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir stehen nicht hinter dem, was ihr sagt. Und die andere Aussage, die hier drin steckt, ist ein Kompliment für die Apostel. Ganz Jerusalem ist erfüllt von eurer Lehre. Überall, wo man hinkommt, redet man von euch, von euren Wundern, von eurer Botschaft, dass Jesus lebt, dass Jesus wirkt. Überall spricht man davon. Ganz Jerusalem ist voll. Und dann noch die letzte Aussage. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Und der Hohe Rat bezweifelt hier nicht, dass sie Jesus umgebracht haben, sondern die Frage ist, war es rechtmäßig? Denn die Apostel sagen, Jesus hat es nicht verdient zu sterben. Jesus, das, was er gesagt hat, ist wahr. Er ist Gottes Sohn, er ist der Messias und ihr hattet keinen Grund, ihn zu kreuzigen. Und somit besteht die Anklage aus drei Punkten. Sie predigen, obwohl es ihnen verboten wurde. Sie predigen eine Lehre, die ihnen nicht gestattet ist. Und sie werfen dem Hohen Rat einen Fehler vor, nämlich Jesus gekreuzigt zu haben. Und wie es in einem Gericht so ist, folgt nach der Anklage die Verteidigung. Und das ist hier jetzt ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Werden die Apostel nachgeben? So wie sie jetzt reagieren, entscheidet, wie sich die Verkündigung der Botschaft, wie sich die Entwicklung der Gemeinde gestalten wird. Und die Apostel wissen nicht, was sie erwartet. Werden sie überleben, wenn sie dem Hohen Rat Widerstand leisten? Der Hohe Rat hat die Macht, sie für immer ins Gefängnis zu setzen. Der Hohe Rat hat die Macht, sie zu kreuzigen. Das, was sie jetzt sagen, kann über ihr Leben oder ihren Tod entscheiden. Und die Antwort von den Aposteln ist sehr interessant. Petrus und die anderen Apostel erwidern: Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was für eine starke Aussage. Und sowas von Petrus, der Feigling. Er hat Jesus schon in weniger prekären Situationen im Stich gelassen, ihn verleugnet, ist weggelaufen und die anderen Jünger genauso. Und plötzlich haben sie diesen Mut. Plötzlich haben sie diese Leidensbereitschaft. Woher kommt das? Oder wie kommt es dazu? Und das sehen wir in den nächsten Aussagen ihrer Verteidigung. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt. Den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Eine sehr merkwürdige Verteidigung. Es ist eine Art Glaubensbekenntnis. Petrus sagt, wer dieser Gott ist, dem sie vertrauen, und wer dieser Gott ist, dem sie mehr gehorchen müssen. Es ist der Gott unserer Väter. Und damit knüpften sie am Hohen Rat an. Sie sagen, wir haben keine Sonderlehre oder irgendwas Neues erdacht. Wir glauben an den gleichen Gott. Der Gott des Alten Testaments ist hier am Werk. Und Jesus, es ist der Messias, den ihr erwartet habt. Der Messias, der im Alten Testament angekündigt war, das ist er. Und ihr habt ihn umgebracht. Aber Gott hat ihn bestätigt. Gott hat ihn auferweckt und er wirkt durch den Heiligen Geist. Und unsere Wunder, unsere Worte, unsere Predigt sind ein Zeugnis dafür, dass Jesus lebt, dass Jesus real ist, dass er in Macht und Herrlichkeit wirkt. Und ihr wisst ganz genau, dass es wahr ist. Ihr habt nämlich die Lüge verbreitet, dass wir den Leichnam geklaut haben. Ihr habt die ängstlichen Soldaten gesehen und ihr habt versucht, uns mundtot zu kriegen. Aber ihr wisst selber, es ist nicht wahr. Jesus lebt und das Grab war leer. Das halten sie dem Hohen Rat unter die Nase. Das finde ich ziemlich mutig. Und die Aussage, die sich hier noch treffen, ist, Jesus ist nicht nur der Herrscher, er ist auch der Retter. Er bietet Vergebung an für den, der umkehrt. Er ist der Herr des Lebens. Die Apostel bezeugen, wir glauben an einen lebendigen und einen mächtigen Gott. Und sie haben keine Angst vor dem Tod. Es ist erstaunlich, was aus dem Feigenhaufen der Jünger geworden ist. Woher kommt dieser Mut? Aus der Gewissheit und der Überzeugung, dass Jesus lebt. Und wenn Jesus lebt, dann wissen sie, dass sie auch leben werden. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das hält Gott für sie bereit. Und wie es sich gehört, wir haben die Anklage gehört, die Verteidigung, und jetzt muss ein Urteil gesprochen werden. Wie reagiert der Hohe Rat auf diese Verteidigung? Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle umgebracht. Die Apostel haben einen wunden Punkt erwischt. Und aus Eifersucht wird abgrundtiefer Hass. Aber warum haben sie die Apostel nicht umgebracht? Warum endet das Buch der Apostelgeschichte nicht bei Kapitel 5 mit dem Tod oder der Hinrichtung aller Apostel? Und der Grund ist Gamaliel. Gamaliel ist ein Gesetzeslehrer, ein sehr angesehener, vom Volk geliebt und geschätzt, wie auch schon damals sein Großvater. Er kannte sich im Alten Testament super aus und Paulus gibt damit an, ich habe bei Gamaliel gelernt. Er war mein Lehrer, mein Professor. Er war ein sehr geschätzter Mann und er bremst den Hohen Rat. Er möchte sie davor warnen, sich zu sehr von ihren Emotionen leiten zu lassen. Und er wendet sich zu Wort und sagt zum Hohen Rat, zu der Versammlung, Vertreter unseres israelitischen Volkes, überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Es ist schon einige Zeit her, da machte Teudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und das bedeutet, er behauptete, der Messias zu sein. Und tatsächlich schlossen sich ihm etwa 400 Männer an. Doch Teudas wurde getötet und alle seine Anhänger liefen auseinander, sodass sich die ganze Bewegung in nichts auflöste. Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger verstreuten sich. Diese Hintergrundinformationen von Gamaliel erklären uns, warum der Hohe Rat so gegen die Jünger und auch gegen Jesus ist. In der näheren Vergangenheit gab es immer wieder Menschen, die aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin der Messias. Ich möchte das Volk befreien. Ich bringe Frieden, ich bringe Errettung und vor allem politischen Frieden. Einige von ihnen waren sogar gewaltbereit, um gegen die Römer zu kämpfen. Und die Menschen haben darauf gewartet, auf einen Befreier, auf einen Erlöser, auf einen Retter. Und sie sind ihnen hinterhergelaufen. Und deshalb reagiert der Hohe Rat so allergisch, wenn so etwas wieder auftritt. Denn sie mussten die wahre Lehre bewahren. Sie mussten für Frieden im Tempelbezirk in Jerusalem sorgen. Und deshalb wurden solche Bewegungen oft auch gewaltsam zerschlagen. Und bisher immer mit Erfolg. Und daran erinnert Gamaliel. Und jetzt fährt er in Vers 38 weiter. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt. Bringt sie nicht um. Geht nicht gegen sie vor. Wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter als Menschenwerk ist, wird es von selbst zugrunde gehen. Bisher war es doch immer so. Jemand behauptete, jemand Besonderes zu sein, dann wurde er umgebracht und die ganze Bewegung ist auseinandergefallen. Der Anführer von dieser Gruppe ist tot. Jesus haben wir gekreuzigt. Und diese Spinner sind übrig geblieben. Und spätestens, wenn sie tot sind, wird diese Bewegung auseinanderfallen. Außer, und das kommt dann in Vers 39, wenn es jedoch Gottes Werk ist, wenn das, was die Männer hier erzählen, wirklich wahr ist, wenn Gott hinter dem allen steht, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Hohen Rat. Gamaliel schafft es, diesen mordlustigen Hohen Rat zu besänftigen. Er sagt zu ihnen, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit. Entweder diese Bewegung wird von alleine sterben in den nächsten Jahren oder die Zeit wird zeigen, dass hier Gott am Werk ist. Und ich glaube, niemand von uns möchte ein Feind Gottes sein. Der Hohe Rat ist überzeugt. Wie geht die Gerichtsverhandlung aus? Sie entschließen sich, den Jüngern nichts zu tun, zumindest sagen die das hier oder stimmen sie ihm zu. Doch sie rufen die Apostel rein, Sie drohen ihn, sie warnen, sie redet nie wieder in der Öffentlichkeit von Jesus. Und dann werden die Apostel so richtig ausgepeitscht und freigelassen. Sie peitschen sie aus, damit die Apostel merken, wenn ihr so weitermacht, wird es euch viel kosten. Und sie wollen ein bisschen befördern, dass die Bewegung möglichst schnell auseinanderfällt, weil sie erleben, wie schmerzhaft es ist, an Jesus festzuhalten. Und spannend ist die Reaktion der Jünger, und das sind die letzten Verse in diesem Abschnitt. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat, geschunden, geschlagen, blutend, aber hier steht voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hat, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Nichts und niemand kann diese Männer aufhalten. Sie haben Gott erlebt. Sie haben erlebt, dass Jesus lebt, dass Jesus real ist. Und deshalb haben sie nicht mal Angst vor dem Tod, sondern sind bereit, ihr Leben zu lassen, weil sie wissen, Jesus ist das Leben. Und Jesus hält so viel mehr für uns bereit. Es scheint wie ein kleiner Etappensieg, aber es tut mir leid, ich muss jetzt spoilern, denn im nächsten Kapitel wird der erste Nachfolger Jesu umgebracht. Stephanus wird hingerichtet. Und dann fängt die Verfolgung durch Paulus an. Und dann in den nächsten Jahrzehnten gibt es immer größere Verfolgungen. Unter Kaiser Nero, Domitian, Mark Aurel bis ins 4. Jahrhundert und bis heute hat sich nichts daran geändert, dass Christen weltweit verfolgt werden. Alle Länder, die nicht so grau sind wie Europa oder Amerika, da werden Christen verfolgt heutzutage. Da müssten Christen leiden dafür, dass sie glauben, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Wenn man auf die gesamte Geschichte der Christenheit schaut, gibt es kein Christsein ohne Verfolgung. Und Balthasar Hubmaier, ein der Begründer oder Mitbegründer der Täuferbewegung, seine Worte, bevor er hingerichtet wurde, waren: Die Wahrheit ist untödlich. Die Wahrheit ist untödlich. Und genau das ist, was Gamaliel dem Hohen Rat sagt. Wenn das nur etwas von Menschen ist, wird es wie eine Idee wieder auseinanderfallen. Aber wenn Gott hier dahinter steht, da werden wir nichts dagegen tun können. Und es gab viele Diktatoren und Machthaber, die es sich auf die Agenda gesetzt haben, alle Christen zu beseitigen, alle Christen auszurotten, alle Bibeln zu vernichten. Aber kein einziger hat es geschafft. Auch wenn in Russland während des Kommunismus es wurde gesagt, wir möchten in so und so vielen Jahren den letzten Christen im Fernsehen zeigen. Aber der Kommunismus ist auseinandergefallen, aber die Christen sind da immer noch am Werk. Und genauso ist es in Nordkorea. Und in vielen muslimischen Ländern, wo Christen verfolgt werden, Gott ist lebendig. Gott ist da mit Macht am Wirken und seine Gemeinde wächst. Dort, wo der Glaube alles kostet, passieren große Wunder und Gott ist am Wirken. Gemeinde in Bewegung durch Verfolgung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das so weit weg. Das klingt so unvorstellbar, so surreal. Und dafür können wir dankbar sein. Wir können dankbar sein, dass wir sitzen und keine Angst haben müssten, wer als nächstes da reinkommt. Und ob es nicht uns das Leben kostet oder wir ins Gefängnis kommen, sondern wir können dankbar sein, dass wir diese Freiheit haben. Wir können Gott loben, dass es uns so gut geht. Wir können für unsere Geschwister beten, die nicht so diese Freiheit haben. Wir können für unsere verfolgten Geschwister beten. Und ich möchte hier die Antwort auf die Predigt schon vorwegnehmen, denn ich möchte euch ermutigen, genau das zu tun. Ich weiß nicht, ob euch Open Doors etwas sagt. Sie bringen diesen Weltverfolgungsindex heraus und sie gehen in diese Länder, wo Christen verfolgt werden. Und auf ihrer Homepage gibt es viele Berichte, wie es den Christen geht. Es gibt Gesichter der Verfolgung, Menschen, die ihr Lebenszeugnis erzählen, wie sie Gott erkannt haben, wie sie Verfolgung erlitten haben, wie Gott Wunder tut und was Gott tut. Und es ist so ermutigend. Ich möchte uns ermutigen, an unsere Geschwister zu denken. Eine andere Aktion von Open Doors ist diese hier. Die Aktion heißt One with Them, eins mit ihnen sein. Und das sind auch solche Gummiarmbänder. Und die kann man bei ihnen bestellen. Ich habe einen Zettel, wenn jemand möchte, kann er sich gerne eintragen. Und ich besorge diese Armbänder. Und diese Armbänder sind ganz bewusst wie ein Stacheldrahtzaun designt, weil sie daran erinnern sollen, dass Christen verfolgt werden. Und dass wir uns als Zeichen der Verbundenheit hinter sie stellen. Es ist eine Erinnerung für sie zu beten, an sie zu denken. Und es kann auch für uns eine Erinnerung sein, mich zu meinem Glauben zu bekennen und mich zu meinem Gott zu stellen. Aber ich glaube, auch wir erleben ein Stück weit Verfolgung. Nicht die Art der Verfolgung, die wir in der Apostelgeschichte lesen, sondern bei uns geht es nicht um mein Leben und mein Wohlergehen, sondern vielmehr darum, das Gesicht zu verlieren. Es geht um Scham. Traue ich mich, über meinen Glauben zu reden? Traue ich mich, mich zu meinem Glauben zu bekennen? Heute hat doch jeder seinen eigenen Glauben. Jeder hat seine Wahrheit und man spricht nicht darüber. Wir sind ja alle tolerant. Oder wir sagen, die anderen wollen doch eh nichts davon hören. Das interessiert sie doch nicht. Sie würden mir doch eh nicht zuhören. Der große Feldherr der Karthager, Hannibal, hat eine große Schlacht gegen die Römer gewonnen. Und die Römer haben sich zurückgezogen, um sich neu zu sortieren, um Wunden zu lecken. Und Hannibal wusste, so schnell werden die Römer nicht mehr angreifen. Also haben sie sich in eine sehr wohlhabende Stadt nach Capua zurückgezogen und erstmal ausgespannt. Die Soldaten haben sich erholt vom endlosen Marschieren, von einer Schlacht nach der anderen und haben angefangen, den Wein zu genießen. Die Ruhe, den Gesang, die Frauen, das Essen, sie haben es sich richtig gut gehen lassen. Und dann kam der nächste Frühling. Hannibal wollte seine Männer wieder mobilisieren und wieder gegen die Römer ins Feld ziehen. Doch die Männer wollten nicht mehr. Sie hatten keine Lust mehr zu marschieren. Sie wollten nicht schon wieder kämpfen, sondern sie haben es sich bequem gemacht. Sie haben sich an das Wohlhabende, an das Einfache, an das gemütliche Leben gewöhnt. Geht es uns im Glauben nicht auch so? Haben wir uns daran gewöhnt, dass man als Christ ein sehr angenehmes, ein sehr gutes Leben führen kann, ohne Widerstand, ohne Herausforderung? Ich meine, wir haben doch genug Kämpfe damit, jeden Tag in der Bibel zu lesen und zu beten und auch in den Gottesdienst zu gehen, vielleicht einen Dienst zu übernehmen. Das reicht doch. Ich muss nicht noch Auseinandersetzungen mit Freunden und Kollegen oder Familie haben. Ich muss auch nicht die Last haben, dass meine Nachbarn über mich schmunzeln oder schlecht über mich denken. Ich habe doch so schon genug Kämpfe. Haben wir Angst, uns heute zu unserem Glauben zu stellen, weil wir zu bequem sind? Weil wir uns nicht die Blöße geben wollen? Weil wir nicht wollen, dass Kollegen, Freunde, Nachbarn schlecht über uns denken oder anders über uns denken, als uns lieb ist? Weil wir Angst haben, einen Ruf zu verlieren? Weil wir keine Strapazen auf uns nehmen wollen? Haben wir Angst, dass unser Glaube uns etwas kostet, wenn ich mich dazu bekenne? Reicht es nicht, dass ich für mich glaube, dass ich für mich alleine Christ bin? Reicht es nicht, dass ich mich selber privat mit meinem Glauben auseinandersetze? Ich muss meinem Glauben doch niemanden aufdrängen. Und um Aufdrängen geht es nicht, sondern meinen Glauben zu bekennen. Liebe ich meinen Gott? Bin ich von Gott überzeugt, dass er real ist, dass er lebt, dass er wirkt, dass er Menschen retten möchte? Glaube ich an einen großen Gott? Dann spreche ich darüber. Und genau darum ging es bei uns im Thema 42 Tage Leben für meine Freunde. Authentisch, natürlich von seinem Glauben reden. Es ist nicht immer leicht. Ich weiß noch, in der Schule, im Englischunterricht, hat unsere Lehrerin erzählt, was für Religionsunterricht in Amerika betrieben wird. Und dann hat sie gesagt, und dann gibt es diese Kreationisten. Sie glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat in 7 Tagen und erklärt das ein bisschen und sagt, wisst ihr, solche Menschen gibt es heute immer noch. Und wie schwer war es für mich dann zu sagen, ich werde zu meinen Freunden sagen, ich bin einer von den Idioten. Ich glaube das auch und ich bin doch nicht dumm. Ich glaube das, was sie glauben. Oder ich habe neue Leute kennengelernt und man kommt ins Gespräch. Ich war Jugendlicher, natürlich achtet man darauf, was andere über einen denken. Aber ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, Theologie zu studieren. Und so kam man ins Gespräch, wenn jemand fragt, was ich machen möchte und ich habe es denen erklärt und dann fing es an. Ach, bist du auch einer, der glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat? Dass die Bibel wahr ist? Bist du auch so einer? Kein Sex vor der Ehe und so? Sagt man da die Wahrheit? Oder windet man sich irgendwie drumherum? Und das Spannende ist, dass wir danach echt doch interessante Gespräche haben. Aber wie rede ich von meinem Glauben? Ich kann von meinem Glauben reden und mich trotzdem gut darstellen. Ich gehe regelmäßig in die Kirche, weil ich traditionsbewusst bin, weil mir christliche Werte wichtig sind. Ich gehe in die Gemeinde und bin ehrenamtlich aktiv. Ich arbeite mit Kindern oder Jugendlichen, ich mache das und das. Ich bin sehr sozial. Ich gebe der Welt etwas zurück. Ich möchte anderen helfen. Oder rede ich von meinem Glauben, von dem, was mich begeistert? Warum glaube ich? Was macht meinen Glauben aus? Warum gehe ich in die Gemeinde? Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, ansteckenden Glauben zu haben, zu sagen, was man mit seinem Glauben verbindet, was wirklich hinter deinem Glauben steckt und so dich zum Glauben zu bekennen. Neulich wurde ich von einem Jugendlichen gefragt, würdest du dich trauen, dich zu deinem Glauben zu bekennen, selbst wenn es dein Leben kosten würde? Eine schwere Frage und natürlich im Kopf wünscht man sich, Ja zu sagen. Und ich habe mich das auch als Teenager oft gefragt, wie schafft man es im Glauben so festzustehen? Ich möchte euch zum Schluss noch ein Beispiel nennen von Corrie ten Boom. Eigentlich heißt sie Cornelia Arnolda Johanna ten Boom. Einfacher. Und sie fragte als kleines Mädchen ihren Vater, Papa, ich habe Angst, ich werde nie stark genug sein, um ein Märtyrer zu werden. Also ich habe Angst, meinen Glauben bis in den Tod daran festzuhalten. Und der Vater wollte sie beruhigen und sagte zu ihr, wann bekommst du von mir dein Fahrtgeld, wenn du auf eine Reise gehen möchtest? Schon Wochen früher? Nein, sagt das Mädchen. Immer an dem Tag, wenn ich mich auf die Reise begebe, dann kriege ich das Geld von dir dafür. Genau, sagt der Vater. Und genau so wird es auch unser himmlischer Vater tun. Er wird dir die Kraft geben, Verfolgung zu ertragen, dann, wenn sie kommt und nicht Jahre vorher. Und das beruhigte das Mädchen und sie konnte in Ruhe weiterspielen. Und Jahre vergingen und es kam das Jahr 1940. Deutsche Besatzer erreichten die Niederlande und fingen an, Juden in Konzentrationslager zu verschleppen. Und Corrie und ihre Familie, sie fing an, jüdische Familien und andere Flüchtlinge in ihrem Haus zu verstecken. Corrie sagte selber, als diese Zeit kam, als ich leiden musste, bekam ich die Fahrkarte. Die Fahrkarte, von der mein Vater damals mir als Kind erzählt hat. Dann strömte diese Kraft in mir. Nicht früher, nicht später, Gott gab sie mir zur rechten Zeit. Denn dieses Verstecken ging 1,5 Jahre gut und dann durch einen Trick wurde die Familie überführt, es kam raus und auch Corrie und ihre Schwester wurden in ein KZ gebracht. Ihre Schwester starb dort. Aber Corrie, bevor sie in das KZ kam, hat es geschafft, eine Bibel mit reinzuschmuggeln. Und sie erzählt, dass sie im KZ Bibelstunden gehalten hat, in der Bibel gelesen hat, um den Überlebenswillen von ihr selber und von den anderen zu stärken, sich Mut zu machen, an Gott festzuhalten. Und die Frau überlebte. Und als sie rauskam, fing sie sich an, für Vergebung, für Versöhnung einzusetzen, für Frieden zwischen Opfer und Täter. Wie schafft man das? Jesus forderte seine Jünger mal heraus. In Matthäus 10 sagte er zu denen: Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur euren Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle preisgeben kann. Seid ohne Furcht. Ihr seid viel mehr wert als eine große Menge Spatzen. Denn vorher sagt Jesus, erzählt er, wie Gott Tag für Tag dafür sorgt, dass die Spatzen immer versorgt sind. Und er sagt dann im nächsten Vers: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Und an einer anderen Stelle, kurz vor Jesu Tod, macht er seinen Jüngern Mut. Also er macht ihnen Mut, indem er sagt: Ihr werdet verhaftet werden. Man wird euch in die Synagoge bringen, vor Könige, vor Kaiser, vor Gerichte stellen, um meines Namens willen. Und dann sagt er: Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht die, da reden, sondern der Heilige Geist. Und genau das erleben die Jünger. Das erleben Balthasar Hubmaier, Corey und auch viele andere. Dann, wenn es drauf ankommt, dann schenkt Gott Kraft, dann schenkt Gott Mut, dann schenkt Gott solche mutigen und frechen Antworten, wie die Apostel es getan haben. Dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn wir an Gott festhalten, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns nicht im Stich lassen, weil wir seine Kinder sind, weil er sich um uns kümmert. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, euch zu Gott zu bekennen, weil wir einen großen, lebendigen Gott haben. Amen.